Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Ein Lyrikband, der viele Gedichte mit Meerblick enthält, stellen wir an diesem warmen Tag vor. Firnis und Revolte von Christoph Danne. Den neuen Roman der Niederländerin Femke Findevogel, Backstein, haben wir im Programm und eine Anthologie aus Simbabwe. Tsitsi Dangaremga ist bei uns bekannt als Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels und als Autorin der Romantrilogie um die Hauptfigur Tambuzai, in deren Lebensweg sich die jüngere simbabwische Geschichte spiegelt. Außer Autorin ist Tsitsi Dangaremga aber auch Filmemacherin und Aktivistin, die sich für feministische und politische Anliegen einsetzt. Jetzt ist im Orlander Verlag, in dem auch ihre Romane erscheinen, ein Sammelband mit Erzählungen herausgekommen, den Tsitsi Dangaremga herausgegeben hat. Er ist aus dem Projekt Breaking the Silence hervorgegangen. Dafür haben Menschen aus ganz Simbabwe Berichte eingereicht und 6 Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben daraus Geschichten gemacht. Sie sind in dem Band Die Schwere des Seins nun zusammengefasst. Ich habe Tsitsi Dangaremga zuerst gefragt, worüber wollen Sie mit diesem Band das Schweigen brechen, wie er das zugrunde liegende Projekt hieß?
It was important for me to talk about violence in Zimbabwe.
Es war mir wichtig, über Gewalt in Simbabwe zu sprechen. Um 2007 herum wurde die politische Opposition immer stärker und damit ging ein Aufflammen politischer Gewalt einher. Gewalt wurde damals zu einer Taktik, um bestimmte Ziele zu erreichen. Sie setzte sich in der Gesellschaft fest und wurde normal. Ich wollte den Simbabwern sagen, wir müssen uns mit Gewalt nicht nur als Problem einer kleinen Gruppe auseinandersetzen, sondern als Problem der Nation.
As a problem of the nation and not only as a problem of a small group of people in the nation.
Für das Projekt Breaking the Silence, da haben Sie dann in ganz Simbabwe Sammelkästen für Berichte aufgestellt. Was für Berichte sind da zusammengekommen?
We had all sorts of stories coming together. One of them that I remember was about a girl who experienced sexual harassment when she hitchhiked to her institution of learning.
Dabei sind alle Arten von Geschichten zusammengekommen. Eine kam von einem Mädchen, das sexuell belästigt worden war, als sie zu ihrer Schule trampte. Sie schrieb, sie sei schließlich in der Schule angekommen und habe das Ereignis vergessen. Aber nicht wirklich. Dieses nicht wirklich ist mir sehr wichtig, denn es gibt viele Menschen in unserem Land, die Gewalt erfahren haben und mit dem dadurch verursachten Trauma nicht fertig werden. In einer anderen Geschichte erzählte jemand, der vor der Gewalt gegen Simbabwe und andere Afrikaner aus Südafrika geflohen war, dass diese Erfahrung immer noch in ihm steckte. Ein Oppositionspolitiker hatte Gewalt durch die Regierungspartei erlebt. Es gab viele verschiedene Arten von Gewalt. Aber viele Geschichten handelten von hiesigen Themen.
So there were many different kinds of stories, but a lot of them were about domestic issues.
Gewalt und die dadurch verursachten Traumata, das sind die zentralen Themen des Bandes. In den meisten Texten stehen nicht die Opfer von Gewalt im Mittelpunkt, wie das ja sonst oft ist, sondern die Täter, die, die die Gewalt ausüben oder ausgeübt haben. Warum?
It was important for me to cast ourselves as Zimbabweans, as Africans, as people who act intentionally and do things.
Mir war es wichtig, uns Simbabwe als Menschen zu besetzen, die Dinge absichtsvoll tun. Oft werden Afrikaner als passive Opfer gesehen, die bloß herumsitzen und nicht viel tun. Aber bei Gewalttaten gibt es immer einen Täter. Wenn wir also Gewalt in Simbabwe oder anderswo beobachten, gibt es immer Menschen, die sie ausüben. Ich wollte den Simbabwern klar machen, dass wir uns mit diesen Tätern auseinandersetzen und wissen müssen, dass sie Teil von uns sind. Und das betrifft jede Art von Gewalt, nicht nur die hier in Simbabwe.
In vielen Texten, auch in Ihrem eigenen, der ist der Ziegelstein überschrieben, da sind Frauen die Opfer der Gewalt. Im Zentrum steht aber auch in Ihrer Geschichte der Mann Alois, der seine Tochter Kuda erschlägt. Vielleicht erzählen Sie mal anhand dieses Beispiels, wie es dazu kommt.
I think that violence is a form of dehumanization. I think that society can only function properly and well when people cooperate together.
Gewalt ist eine Form der Entmenschlichung. Eine Gesellschaft kann nur richtig funktionieren, wenn Menschen kooperieren. Deshalb ist alles, was Zusammenarbeit stört, unsozial, also auch Gewalt. Viele Figuren im Buch, auch Alois, haben ihr ganzes Leben lang furchtbar gelitten. Sie kennen auch von ihren Vorfahren, Eltern, Großeltern und so weiter ausschließlich Leidensgeschichten. Wir haben also ein konstantes System der Entmenschlichung. Es begann mit dem Zusammentreffen von Afrika und Europa vor einem halben Jahrtausend. Aber es hat sich fortgesetzt bis in die Zeit nach der Unabhängigkeit. Ich spreche also darüber, wie wir als Simbabwer und Afrikaner entmenschlicht wurden. Aber jetzt erfüllen wir unsere Pflicht zur Rehumanisierung nicht.
And so I am talking about the way in which we have been dehumanized as Zimbabweans, as Africans, but we are not doing the work of rehumanizing ourselves, which is our duty now.
Viele Texte erzählen genau von dieser Spirale, die entsteht, wenn Gewalt einmal ausgeübt wurde und dadurch weitere Gewalt nach sich zieht. Welche Möglichkeiten dieser Rehumanisierung, diese Spirale zu durchbrechen, zeigen denn die Texte in Ihrem Band auf?
I think that there is not so much a solution in the collection, because we can only have a solution to an issue, a problem, a challenge, when we accept that this challenge exists.
Die Anthologie zeigt kaum Lösungen auf. Wir können immer nur dann Lösungen für Probleme und Herausforderungen finden, wenn wir akzeptieren, dass die Herausforderung existiert. Simbabwe ist ein interessanter Fall, weil wir während des Unabhängigkeitskampfes gegen Großbritannien eine historisch bekannte Periode der Gewalt erlebt haben. Deshalb glauben wir heute, die Gewalt liege hinter uns. Aber weil wir unsere Gewaltgeschichte noch nicht betrachtet, verstanden und noch nichts dafür getan haben, den der Gesellschaft und den Individuen zugefügten Schaden zu reparieren, tragen wir die Gewalt immer noch in uns. Gewalt ist normal geworden. Mir war es deshalb wichtig, darauf hinzuweisen, dass Gewalt ein gesellschaftliches Problem ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
That violence is with us. It is not with the other person, but it is a societal problem that we have to engage with.
Das sagt Tsitsi Dangarembga über Simbabwe und über die Hintergründe der Anthologie Die Schwere des Seins, postkoloniale Erzählungen aus Simbabwe. Annette Gruber hat den Band aus dem Englischen übersetzt. Er ist im Orlander Verlag erschienen. Die erwähnte Geschichte, die Tsitsi Dangarembga zu der Anthologie beigesteuert hat, heißt Der Ziegelstein. Und der Roman, den wir jetzt vorstellen, trägt einen Backstein im Titel und weist auch sonst einige Bezüge auf. Denn im neuen Roman der Niederländerin Femke Findevogel geht es ebenfalls um Gewalt, um eine Kindheit, die von einem gewalttätigen Vater geprägt ist. Femke Findevogel ist Künstlerin und hat als Autorin zunächst Lyrik und Erzählungen veröffentlicht. 2019 erschien dann ihr Debütroman Konfitürweig, der nicht ins Deutsche übersetzt ist. Der zweite Roman ist unter dem Titel Backstein nun auf Deutsch erschienen, über eine Kindheit mit Schlägen, Alkohol, Streit. Samuel Harmen über Backstein von Femke Findevogel.
Nachdem ihr Vater an Zungen- und Speiseröhrenkrebs gestorben ist, wird der jungen Erwachsenen Iggy ein Haufen Steine zugeschickt. Es sind Bruchstücke eines Wandgemäldes, das der Vater am Ende seines Lebens in einer psychiatrischen Einrichtung anfertigte. Schon kommen die Erinnerungen hoch an ihre Kindheit, an ihre Schwester, die nach Norwegen ausgewandert ist, vor allem aber an ihren gewalttätigen Vater.
Das Püree verbrannte meine Nase, Lippen und Wangen. Meine Haare, Wimpern und Augenbrauen rutschten durch die Soße. Ich leistete keinen Widerstand. Das würde das Elend nur noch verlängern. Mutter zog an seinem Arm und schrie, er solle aufhören. Er trat mit den Hinterfüßen nach ihr.
Ein Leid, für das Iggy lange Zeit keine Sprache findet. Sie solle ihr doch endlich einmal etwas erzählen, fordert ihre Ex-Freundin Luca entnervt. Sie ist Iggy nach wie vor freundschaftlich verbunden, aber Iggy weigert sich. Sie kann Episoden wie jene am Esstisch nicht vergessen, sie aber ebenso wenig in Worte fassen.
Sie packt mich bei den Schultern und schüttelt mich, als sei ich ein defekter Snackautomat, der ihren Schokoriegel gefangen hält. Als sie merkt, wie ich erstarre, schiebt sie mich weg. So läuft es jedes Mal, sagt sie jetzt kühl. Du schweigst, du erstarrst, du schluckst es runter. Warum erzählst du nie was?
Was der Ex-Freundin verwehrt bleibt, wird dem Leser zuteil. Iggy erzählt über ihr Aufwachsen in einem, Zitat, kalten Haus mit Kohleheizung und einem Bestrafungskeller. Der dreiköpfige Hund, wie der Vater genannt wird, beherrscht das brutale Einmaleins von Macht, Beschämung und Unterdrückung. Bei Finde Vochel führt diese Gewalt dazu, dass die Familienmitglieder nur als Karikaturen auftreten. Hier die größtenteils sprachlose Mutter sowie die verängstigten Kinder, dort der kaltherzige Vater. Erinnerung für Erinnerung werden die Rollen durchgespielt, während Iggy mehr schlecht als recht versucht, in ihrer Gegenwart klarzukommen. Und so passiert, während viel erinnert und aufgearbeitet wird, während viel geschlagen und gefürchtet wird, gleichzeitig irgendwie nichts. Alles beim Alten, alles kaputt. Davon wird intensiv erzählt, aber der Effekt nutzt sich rasch ab. Die Eskalation wird normal, ja, fade. Dabei könnte die unentrinnbare Wiederholung ein ästhetisches Mittel sein, um die Stagnation innerhalb einer dysfunktionalen Familie aufzuzeigen. Aber an einer komplexen Darstellung von Gewalt und ihren Folgen scheitert der Roman. Zu oberflächlich sind die Figuren, zu unbeholfen die Sprache. Dieser fehlen schlichtweg die Register, um mehr zu leisten, als sich hyperemotional mitzuteilen, als möglichst drastisch vom Leben als Trauermarsch, Trauma und Gewaltexzess zu erzählen. Wie problematisch schlicht die Poetologie des Buches ist, zeigt sich auch in anderer Hinsicht. Ihre Recherchen über die Vergangenheit führen Iggy nach Berlin. Ihr Vater hegte eine bizarre Faszination für die DDR, besuchte das Land regelmäßig. Hier ein Unrechtsstaat, dort ein Unrechtsvater. Über diese Indienstnahme deutsch-deutscher Geschichte gelangt die Gleichsetzung aber nicht hinaus. Das muss hierzulande irritieren. Schließlich sind zuletzt etliche Romane erschienen, die den Blick auf die DDR neu kalibrieren. Schonungslos möchte dieser Roman sein, offenherzig, emanzipativ und konfrontativ. Es war die Sorte Stille, heißt es gleich zu Beginn, die nach einer Weile anfängt zu schreien. Stille, die einer Heilung bedarf. Das Trauma soll durch das Erzählen niedergerungen, die Freiheit fernab des väterlichen Dämons erlangt werden. Schließlich ist das eines der wenigen verbliebenen Versprechen von Literatur in Zeiten von Empowerment, Achtsamkeit und Selfcare. Im Erzählen werden wir wehrhaft und bemächtigen uns unserer Geschichte. An diese Hoffnung klammert sich auch die 1978 geborene Femke Finde Vochel. Bloß verwechselt ihre Ich-Erzählerin Schonungslosigkeit mit Redseligkeit. Motive und Bilder kennen nur den Kitsch der Introspektion. Mal fühlt sich Iggy wie ein Handy, dessen Akku leer ist, mal wie eine Plastiktüte im Wind oder wie eine tragische Figur aus dem Computerspiel The Sims. Dann will sie ein Swiffertuch sein, mit, Zitat, gezielten Schlägen gegen die Mauer knallen, bis der Staub und das Leben ein für allemal aus ihr herausgeschlagen sind. Widmete sie sich nicht unablässig der Bebilderung ihres Leids? Diese Erzählerin wüsste wenig zu sagen. Die narrative Dürftigkeit ist in jedem ihrer Sätze zu spüren. So verharrt Backstein in einem zeittypischen Dilemma. Der Roman legitimiert sich als relevantes Erzählprojekt darüber, dass er einer unterdrückten Figur eine Stimme gibt, und doch verfügt er künstlerisch nicht über die Mittel, um seine Hauptfigur in der Fiktion tatsächlich zu befreien.
Das sagt Samuel Hamann über Backstein, den neuen Roman von Femke Finde Vochel, aus dem Niederländischen übersetzt von Ingrid Ostermann, erschienen im Steidel Verlag. Christoph Danne ist Buchhändler, außerdem betreibt er die Edition und die Lesebühne Hello Poetry für Lyrik und er schreibt selbst Gedichte. Danne lebt in Köln, manchmal aber auch am Mittelmeer, wie man auf seiner Webseite erfährt. Und Schauplatz der 27 Gedichte seines neuen Lyrikbandes ist Katalonien, das ja im Osten ans Mittelmeer grenzt. Firnis und Revolte heißt der Band. Beate Tröger geht in ihrer Besprechung zunächst auf diesen rätselhaften Titel ein.
Mit dem Begriff Firnis bezeichnet man einen klaren Anstrich, der aus gelösten Bindemitteln besteht. Häufig überzieht man Gemälde mit einem Firnis-Anstrich, um ihnen Farbbrillanz und Beständigkeit zu verleihen. Indem Christoph Danne diesen Begriff in den Titel seines jüngsten Gedichtbandes aufnimmt, verweist er auf das augenblicks- oder situationskonservierende Moment der Dichtung. Indem er sich eines Begriffs bedient, der in der Malerei besonders geläufig ist, betont er aber auch die bildhafte Seite der Sprache. Die Gedichte in seinem Band gehen von der Anschauung weit mehr aus als von Ideen. Das ist auch der Fall im Gedicht »Weißes Papier, Santa Margarita«. Es beginnt so.
Auf der Terrasse vom Hotel Miramar hefte ich meinen Blick an einen Angler, der unten am Strand ausharrt. Zwei gespannte Ruten, ein gerader Rücken. Statuengleich sitzt er da und nichts passiert.
Man hat das Szenario sofort vor Augen. Es ist ein vertrautes. Die Hotelterrasse, der Angler, der wie versteinert auf einen Fang wartet, und der Dichter wartet auf das Gedicht.
Ich bestelle Kaffee, bestelle Bier und nichts passiert. Sehe ihn an, den Bleistift in der Hand, in Erwartung, zu notieren, was geschehen wird. So warten wir beide, bis der Nachmittag zur Neige geht.
Verlangsamend, indem das Verstreichen der Zeit im Warten mit verschriftlicht wird, einen Bogen spannend, setzt sich das sprechende Ich mit dem Angler gleich. Wird ein Fisch anbeißen? Wird ein Gedicht entstehen und das weiße Papier füllen?
Als ihr die Ruten einholt, die Hosenbeine abklopft und fortgeht, schaue ich ihm nach, den Bleistift in der Hand, auf dem Papier zu notieren, was nicht geschehen ist.
Die Wörter haben angebissen. Ein Gedicht ist tatsächlich zu Papier gebracht. Ob der Angler einen Fang gemacht hat, bleibt dagegen offen. Das beobachtende Ich weiß es zwar, die Formulierung, was nicht geschehen ist, legt nahe, dass der Angler leer ausgegangen ist, während sein Beobachter lyrische Beute gemacht hat. Doch gewiss ist es nicht, und das macht den feinen Reiz dieses Gedichts aus. Firnis und Revolte enthält eine ganze Reihe lyrischer Ansichtskarten, die in ihrer Verbindung von Titel und einer Ortsbezeichnung ganz konzentriert auf das Angeschaute Bezug nehmen und in ihrer Lakonie auch in der Tradition der Lyrik von Günter Eich und Ilse Eichinger stehen, letztere sogar einmal direkt nennen.
Jugend nach Eichinger, Banjuls. Auf ein neues, ein unversehrter Tag und wieder von vorn beginnen und wieder auf ein neues und immer zum letzten Mal.
Geschickt bringen diese melancholischen Gedichte Firnis auf die katalanischen Wahrnehmungsmomente. Doch wie ist es um die im Titel ebenfalls genannte Revolte bestellt, die im Übrigen ja auch den Katalanen in ihrem ostentativen Unabhängigkeitsbestreben gegenüber Spanien nachgesagt wird? Hier tun sich diese Gedichte etwas schwerer, wenn die touristisch nach Riels Reisenden aus Dinslaken und Dortmund, die sich in Öl und Salz am Strand ahlen, gegen die arbeitenden Einheimischen gestellt werden, die Laken wechseln, Bier ausschenken oder in der Fischfabrik Sardellen eindosen in Öl und Salz. Solche Pointen wirken abgeschmackt, weil sie das Ressentiment befördern, anstatt ihm etwas entgegenzusetzen. Doch auch wo es etwas weniger klischeehaft zugeht, setzen Dannes Gedichte ihre Pointen manchmal überdeutlich, überladen die sparsam gesetzten Wörter zunächst, um am Ende doch eher flach zu landen.
Busbahnhof, kleine Aufzählung, Figueres. Seit Godot habe ich aufgehört zu warten auf den Messias, den Tod, auf dich und auf den Bus.
So bleibt ein gemischter Leseeindruck zurück, der allerdings dem Titel des Bandes entspricht. Dem Wunsch nach sprachlicher Fixierung steht zwar eine revoltierende Auflehnung im Kleinen gegenüber, eine lyrische Revolution wird allerdings nicht daraus.
Die Meinung von Beate Tröger zu Christoph Dannes Lyrikband Firnis und Revolte, erschienen bei der Corvinus Presse mit 3 Linolschnitten von Marcella Miranda. Mehr Literatur gibt es heute Abend in der Lesezeit. Ab 20.30 Uhr liest Tamara Steiner ihren Text Luft nach unten. Sie hat damit dieses Jahr den Kelag-Preis bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt gewonnen. Und schon zuvor, ab 17.35 Uhr, können Sie in Kultur heute die Schriftstellerin Felicitas Hoppe hören. In der Reihe Freund und Feind spricht sie über Bad Boys und Good Girls in Märchen. In Forschung aktuell, gleich nach den Nachrichten, geht es unter anderem um emissionsarme, nämlich elektrische Binnenschiffe in Frankreich. Das war der Büchermarkt mit Dina Netz am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen frischen Abend.